Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Morgenroutinen sind Quatsch. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Morgenroutinen sind natürlich kein Quatsch und jeder, der diesen Podcast kennt oder meinen anderen Podcast kennt oder mich persönlich kennt, meine Arbeit kennt, der dürfte das auch bereits beim Lesen dieser Überschrift realisiert haben, dass es sicherlich um das genaue Gegenteil geht. Für alle, für die das hier die erste Folge ist, Morgenroutinen sind extrem wichtig. Ich würde niemals etwas sagen wie Morgenroutinen sind Quatsch. Routinen sind generell unglaublich wichtig. Routinen bedeuten nichts anderes als Gewohnheiten. Und nachdem wir ungefähr 95% unseres Tagesablaufes rein aus Gewohnheiten bestreiten und nicht aus unserem bewussten Denken, muss man sehr gut darüber nachdenken, welche Gewohnheiten man tatsächlich etablieren möchte und welche nicht. Und es ist für uns Menschen sehr leicht, für uns, zumindest in unserer Welt, nicht förderliche Gewohnheiten zu etablieren und sehr viel härter, die Gewohnheiten, die uns dienen, zu etablieren. Denn die bedeuten nicht selten, etwas zu tun, was sich in diesem Moment nicht so wahnsinnig gut anfühlt, was jetzt keinen Spaß macht oder einen nicht so richtig motiviert, was vielleicht ein bisschen langweilig ist oder einfach redundant, weil es immer das Gleiche ist. Es ist einfach eine tägliche Wiederholung von immer dem gleichen Kram. Und es hat nicht selten auch was mit dem Verlassen der persönlichen Komfortzone zu tun. Auch wenn man hier ein bisschen vorsichtig sein muss, denn alles, was man regelmäßig tut, ist bereits kein Verlassen der Komfortzone mehr, sondern das ist zur Komfortzone geworden. Aber worauf ich hinaus will, ist, die uns dienlichen Gewohnheiten sind häufig nicht die Sachen, die wir einfach richtig toll finden, die richtig Spaß machen. Sondern wir tun halt gerne Dinge wie uns zum Beispiel ablenken zu lassen. Ja, das menschliche Gehirn ist super anfällig dafür. Du merkst es in unserer Welt, sind Ablenkungen überall. Die Social Media haben da ihren Teil dazu getan, aber auch ohne kann man ständig abgelenkt sein. Bereits vor 200, 300 Jahren haben Menschen darüber geschrieben, dass Menschen eben ständig die Ablenkung, die Zerstreuung suchen. Nicht ohne Grund sind Künste entstanden und Schauspiele, Theater, Opern und so weiter. Es ging um Zerstreuung, es ging um Ablenkung und natürlich auch um Kunst und all diese Dinge. Aber unser Geist ist einfach ständig auf der Suche nach irgendetwas, wo er sich mit beschäftigen kann. Und dabei haben wir das größte Potenzial, wenn wir unserem Gehirn die Möglichkeit geben, sich nicht die ganze Zeit mit irgendwas zu beschäftigen, sondern einfach mal auf gut Deutsch pure Langeweile zu erleben, wo einfach nichts ist. Und ja, das ist schwierig, gerade in unserer Welt, denn diese ganzen Ablenkungen geben uns ja eine biochemische Belohnung, unter anderem Dopamin. Und Dopamin führt immer dazu, dass wir Dinge wiederholen. Also das ist der Grund, warum du ständig deine E-Mails checkst oder deinen Newsfeed checkst oder stundenlang durch Instagram oder irgendeine andere Plattform scrollst oder. Ja, jedes Mal, wenn ein Bildchen vorbeihuscht, kriegst du einen kleinen Dopamin-Kick und das fühlt sich gut an, das mag dein Gehirn und deswegen machst du es dann wieder. Dopamin ist, wenn du so willst, unser Lernhormon, denn immer wenn wir etwas tun, was für uns gut funktioniert, was ein gutes Ergebnis gibt, wo wir erfolgreich sind, wo wir einen Fortschritt gemacht haben, kriegen wir Dopamin. So, und jetzt gibt es bestimmte Mechanismen, die sorgen dafür, dass wir ziemlich viel Dopamin kriegen. Und Dopamin ist einfach so die richtig geile Wohlfühlsubstanz. Ne? Kokain zum Beispiel macht einfach einen großen Dopamin-Spike, Zucker auch. Und noch eine ganze Menge andere Sachen. Und auch Social Media sind sehr gut untersucht. Und es ist so, wenn du durch deinen Newsfeed scrollst, jedes Mal, wenn du einen neuen Post siehst, jedes Mal, wenn da ein neues Bildchen auftaucht, kriegst du einen ordentlichen Dopamin-Spike. Ist gar nicht gut für unser Gehirn. Auf Dauer wollen wir gar nicht unbedingt haben. Denn da gibt es so ein Dosis-Wirkungsprinzip und es gibt so einen Ceiling-Effekt, so nennt man das. Das heißt, irgendwann reichen auch hohe Dosen nicht mehr aus, um einen Effekt zu erreichen, um einen auszulösen. Und das ist ein Problem. Ja. Und das beobachten Forscher eben in ganz dramatischem Maße, gerade im Zusammenhang mit all diesen Online-Medien. Denn wenn Dopamin nicht mehr wirkt, dann verfällst du in einen Zustand der totalen Freudlosigkeit. Ja, und wir beobachten auf der ganzen Welt einen massiven Anstieg an Depressionen, an depressiven Erkrankungen, depressiven Verstimmungen und vor allen Dingen an Angst. Angstzuständen, Angststörungen, Angstgefühlen. Und es ist mittlerweile ganz klar, dass der Konsum von Social Media direkt mit der Ausprägung von Angst assoziiert ist. Ja, also das ist keine Assoziation, sondern es ist eine Kausalität. Das ist bewiesen, das ist neurobiologisch und auch in der Bildgebung nachgewiesen. Das ist sehr, sehr besorgniserregend, weil gerade das jüngere Gehirn extrem anfällig ist für diese Entwicklung. Ja? Und das ist sicherlich mit ein Grund dafür, dass die Generation Z einfach emotional instabil und nicht mehr wirklich belastbar ist, überwiegend. Ja? Die sind Widerständen überhaupt nicht gewöhnt, sondern die sind eben auch die ganze Zeit diese Belohnungseffekte gewöhnt und sind, denke ich, vielfach schon sehr früh an einem Punkt, wo Dopamin bei denen gar nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen versuchen die endlos in diesen Schleifen zu bleiben. Aber das führt uns zu weit weg. Einfach nur so zu den Grundlagen. Ja? Gewohnheiten sind dafür da, um uns kognitiv zu entlasten. Das ist bei allen Säugetieren und auch bei anderen Spezies nachgewiesen und auch sehr gut dokumentiert und schon sehr, sehr lange untersucht. Unser Frontalhirn könnte das gar nicht leisten. Wenn wir alles, was wir den ganzen Tag tun, wirklich kognitiv bedacht tun müssten, also jedes Mal drüber nachdenken, was wir als nächstes machen, da sind wir ganz schnell am Limit, weil so hoch ist die Verarbeitungskapazität da gar nicht. Und deswegen gibt es sozusagen eine Bibliothek aus Lochstreifen, die einfach durchlaufen. Fängt morgens beim Zähneputzen, Duschen, Rasieren an und so weiter, was du eben so machst. Alles das, was wir regelmäßig tun, was wir wiederholen, wird als Gewohnheit einprogrammiert, abgespeichert und da läuft das einfach. Und deswegen ist es auch so schwer, schlechte Gewohnheiten in Anführungszeichen wieder loszuwerden. Warum in Anführungszeichen? Weil du sie nicht loswerden kannst. Diese Lochstreifen sind für immer da. Das sind einfach neuronale Verbindungen, die du einmal kreiert hast und die laufen eben ab, ohne dass du das willst. Und wenn du nicht aufpasst, dann hockst du eben doch wieder vor Netflix mit der Tüte Chips, anstatt ein Buch zu lesen oder deine Arbeit zu machen. Ja? Und die einzige Möglichkeit, schlechte Gewohnheiten nicht mehr zu leben, ich nenne es mal so, weil loswerden kannst du sie ja nicht, ist, sie zu ersetzen durch eine andere, durch eine gewünschte Gewohnheit. Und hier braucht es einfach eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen. Zeit ist ein relativer Faktor da drin. Das heißt, je schneller du die Anzahl der Wiederholungen hast, umso schneller sind die neuronalen Verbindungen der neuen Gewohnheit so stark, dass sie das alte Signal sozusagen überlagern können. Ja, und wir brauchen einfach ein dickeres Kabel, wenn du so willst, das ein stärkeres Signal leitet als die schlechte Gewohnheit. Und nachdem wir schlechte Gewohnheiten oder das, was wir so nennen, häufig sehr, sehr lange Zeit haben, sind das richtig dicke Kabel. Und dementsprechend dauert es dann auch unter Umständen doch eine ganze Zeit, bis die komplett vom neuen Signal überlagert werden. Und je dünner das neue oder je schwächer das neue Signal ist, umso höher ist die Rückfallgefahr. Ne? Also jeder, der mal geraucht hat, ich habe mal geraucht mit Unterbrechungen, teilweise jahrelang Unterbrechungen, insgesamt Zeitraum von, ich würde mal schätzen, 15, 16 Jahren. Das ist also auch schon wieder eine ganze, ganze Weile her. Und gerade am Anfang ist halt die Rückfallgefahr am höchsten und je länger du nicht mehr rauchst, umso geringer wird es. Das gilt für alle anderen Gewohnheiten auch. Weg sind sie trotzdem niemals, muss man ganz klar dazu sagen. Ja? So, also. Gewohnheiten machen uns aus. Und das ist ein Fakt. Das muss man einfach mal so akzeptieren. Du bist das Ergebnis deiner Gewohnheiten. Denn wie gesagt, 95% deines Tages bestehen aus Gewohnheiten. Und so wie du dich programmiert hast, so bist du am Schluss. So agierst du, so verhältst du dich, das beeinflusst deinen Charakter, alles was du tust. Wir sind das Ergebnis unserer Gewohnheiten. Alles was in deinem Leben existiert, alles was du hast, ist Ergebnis deiner Gewohnheiten. Und wenn es nicht richtig vorwärts geht, dann hast du einfach die falschen Gewohnheiten. Ganz einfach. Mit falsch meine ich, die nicht dazu passen, was du eigentlich, in Anführungszeichen, schreckliches Wort, möchtest. Das heißt, wer erfolgreicher sein will, als er jetzt ist, egal was du darunter definierst, wir reden ja in aller Regel über den geschäftlichen Erfolg und auch über den wirtschaftlichen Erfolg, also das Business soll wachsen, soll mehr Umsatz machen, am besten auch mehr Gewinn machen, das würde ich auf jeden Fall dringend empfehlen, du willst mehr Mitarbeiter haben, du möchtest mehr Kunden betreuen, du möchtest vielleicht neue Filialen oder Zweigstellen haben, du möchtest deinen Marktanteil vergrößern, all diese Dinge. Ne? Nennen wir zumindest geschäftlichen Erfolg. Zum persönlichen Erfolg gehört meiner Meinung nach sehr viel mehr dazu und ganz andere Dinge. Denn Geld ist Schall und Rauch. Es ist wichtig. Wir brauchen das, um den ganzen anderen Kram zu machen, den wir gerne machen möchten. Aber letztlich ist es ein sekundärer Effekt, der aus anderen Dingen entsteht, ohne jetzt hier da zu weit drauf eingehen zu wollen. Wenn du jetzt nicht vorwärts kommst an dieser Stelle, dann fehlt dir A, das Wissen, B, das Training dieses neuen Wissens, denn etwas zu wissen bedeutet gar nichts und Wissen umzusetzen bedeutet auch noch nichts. Du musst es regelmäßig machen und musst richtig gut dran werden. Deswegen ist es ja eben so, dass das Lesen eines Buches, auch wenn es zweimal liest oder mal ein Workshop oder ein Wochenendseminar oder irgend sowas, nicht zum gewünschten Effekt führt. So ganz kurzfristig verändern sich ein paar Dinge und dann ist es wieder vorbei. Sondern all das, was dort erlernt wird, muss dann etabliert gelernt werden. Etabliert und gelernt werden. Und vieles davon muss einfach in den Bereich Gewohnheiten überführt werden, damit du diese Routine kriegst. So wie man regelmäßig zum Training geht, damit man wirklich besser wird. Egal, ob du das Tennis spielst oder Box oder sonst irgendwas machst oder Golf. Die Anzahl der Stunden, die du eben auf dem Platz oder im Ring verbringst, entscheidet am Ende zum großen Teil darüber, wie gut du tatsächlich sein kannst. Dann kommen die Mindset-Geschichten dazu, bla bla bla, wollen wir hier gar nicht weiter darauf eingehen. Ja, aber grundsätzlich technisch ist es so. Und nochmal an dieser Stelle, für all die Talentgläubigen, die sich auch partout nicht von diesem Gedanken trennen wollen. Talent spielt keine Rolle, wenn es darum geht, irgendwo richtig gut zu werden. Das ist wissenschaftlich lange äußerst gut untersucht und immer wieder bewiesen worden. Es gilt der gute alte Satz, Hard Work beats Talent every single time. Talent trägt bei gleichem Arbeitsaufwand ungefähr 6 Monate zu einem Vorsprung bei und danach gleicht sich das Ganze an und am Schluss gewinnt immer nur der, der mehr an sich arbeitet. Ich will jetzt gar nicht den Begriff härter benutzen, aber der, der mehr Wiederholungen reinbringt, der mehr Konsistenz hat, der mehr Disziplin hat, der gewinnt am Ende. Talent spielt einfach keine verdammte Scheißrolle. Guck dir die Geschichten der großen Sportlegenden an, heißt es immer, oh, talentiert, talentiert, talentiert. Und wenn du dann genau hinschaust, dann merkst du einfach, wenn alle anderen, die auch gut sind, Urlaub machen, frei haben, Wochenende, quack, 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 dann arbeiten die. Egal, ob es Michael Jordan ist oder ob es Ronaldo ist. Es ist immer die gleiche Story. Das sind die Jungs, die sind 2-3 Stunden vorher auf dem Platz und die bleiben nachher noch länger. Und die arbeiten am Wochenende und die haben auf jeder Location ihren Trainer dabei und ihr Equipment dabei. Oder wenn sie verschiedene Häuser auf der Welt haben, dann sind die komplett ausgestattet. Und wenn die anderen in der Saisonpause sind, dann arbeiten die. So, also so viel zum Thema Talent. Ja? Vergesst diese ganze Scheiße ein für alle. Es ist eine Ausrede, nichts weiter. Und wenn du irgendwo einfach nicht zu den Besten gehört hast, ja, gerade im Sport gibt es genetische Vorteile, das ist richtig. Also wenn du besonders lange Arme hast, wie Michael Phelps zum Beispiel, eine besonders günstige Ratio, Oberkörper, Armlänge, Beinlänge, dann hast du dadurch einen Vorsprung. Ist das jetzt eine Garantie? Nee, es macht es leichter für dich. Und wenn du dann noch in der Lage bist oder bereit bist, hart zu arbeiten, dann würdest du das tun. Und ich höre immer wieder so, ja, ich wäre gerne Profi hier oder Profi da geworden, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Ich habe alles gegeben. Und das ist eine gefährliche Illusion. Alles zu geben hat in unserer Gesellschaft so gut wie keiner jemals wirklich erlebt. Punkt. Das ist eine unglaublich bequeme, komfortable und auch nicht gerade sehr leistungsbereite Gesellschaft. Und bloß weil man, keine Ahnung, 800% mehr gibt als alle anderen, hast du noch lange nicht alles gegeben. Ja? Gut, wollen wir nicht zu tief einsteigen hier. Also so ein bisschen zum Grundlagenverständnis. Regelmäßigkeit bringt Erfolge. So, was hat das Ganze mit Morgenroutinen zu tun? Also ich höre das immer wieder reden Leute davon, ja, man braucht keine Morgenroutine und ist alles Quatsch und jeder muss das für sich selber entscheiden. Das ist richtig, jeder muss das für sich selber entscheiden, absolut. Und für die allermeisten Menschen besteht die Morgenroutine darin, sich irgendwie aus dem Bett zu quälen, vielleicht einen Kaffee zu trinken, die erste Zigarette zu rauchen oder sich hinzusetzen, Zeitung zu lesen, online oder in Papierform oder irgend sowas zu machen. Ja, den Tag erstmal in Ruhe starten. Ein bisschen aus dem Fenster gucken, dann kommt vielleicht ein Spaziergang mit dem Hund, wenn du einen hast, was schon mal ein ziemlich guter Teil einer Morgenroutine ist. Also die Hundebesitzer sind da sicherlich ein bisschen besser dran, wenn es nicht bloß die 50 Meter mit deinem Pinscher sind. Aber so generell heißt Morgenroutine eigentlich irgendwie in Gang kommen. So, und hier geht es nämlich los. Und nochmal, Biologie skaliert, nicht Charakter. Und wenn ich dann so Gequatsche höre, so ja, Morgenroutine braucht man nicht und ich habe das auch gemacht, aber es hat mir nichts gebracht und ich habe jeden Morgen meditiert und quack, quack. Wenn man da genau nachhakt, dann merkt man, okay, das sind auch Dinge gewesen, die gar nicht wirklich einen Effekt haben konnten. Also zum Beispiel das Beispiel Meditation. Ich höre das immer wieder. Ja, habe ich alles ausprobiert, hat mir nichts gebracht. Das ist allein ein komplett falsches Verständnis von Meditation, das wir hier im Westen haben. Es beschäftigt sich so gut wie keiner damit, was Meditation eigentlich ist. Und diese Techniken kommen aus dem Osten, aus Asien überwiegend. Und auch wenn hier im Westen ähnliche Dinge gerade im, ich sag mal, kirchlichen Bereich auch schon seit langer Zeit bekannt sind, ist es doch so, dass das in den letzten Jahrzehnten so ein Trend geworden ist mit der New Age-Bewegung und so weiter. Ja, und auf einmal sitzen alle in Batikhosen da und meditieren halt und dann wartet jeder auf die Erleuchtung, ne? Weil deswegen meditiert man ja. Man meditiert ja, um erleuchtet zu werden. Und das ist ganz klar nicht so. Ist auch in Asien nicht so. Sondern Meditation ist nichts anderes als eine Achtsamkeitsübung. Ja, ich mag dieses Wort Achtsamkeit nicht so gerne, weil das gerade von bestimmten Coaches, gerade auch im unternehmerischen Bereich, unglaublich aufgebläht wird. Ja, also es gibt da Unternehmercoaches, die behaupten, Achtsamkeit ist so ungefähr der Schlüssel zu allem und du musst hier, keine Ahnung, 17 Stufen der Achtsamkeit meistern und dann bist du als Unternehmer toll. Das ist ja alles Bullshit. Achtsamkeit heißt nichts anderes als mal die Welt bewusst wahrnehmen. Die Umgebung, Geräusche, Licht, Temperatur, Luftstrom zum Beispiel, sich selber wahrzunehmen, ja, was empfinde ich gerade, wo bin ich gerade und Stück für Stück sich immer mehr von diesen Eindrücken lösen zu können. Und das dauert eben lange Zeit. Das Problem im Westen ist, hier gibt es immer eine Zielvorstellung und hier wird Meditation so als Medikament verkauft. Ja, hast du Stress, musst du meditieren. Kannst dich nicht gut konzentrieren, musst du meditieren. Und all diese Dinge. Und jetzt ist diese Erwartung damit verknüpft, ich meditiere jetzt und dann passieren tolle Dinge in meinem Leben. Und das ist nicht so. Meditation ist ein kleiner Baustein, eine tägliche Routine, es muss nicht mal in der Früh sein, ist ein kleiner Baustein, der zur optimalen kognitiven Performance beitragen soll, dieser Zustand, den wir Flow nennen. Das ist ein feststehender Begriff, das ist auch wissenschaftlich sehr gut untersucht, wird auch immer besser untersucht und das ist der Zustand maximaler Konzentration, den man bewusst herbeiführen kann und ist gar nicht mal so schwer. Und deswegen sind diese Routinen so wichtig, auch und gerade die Morgenroutinen, denn Flow muss vorbereitet werden. Und in Flow zu kommen ist gar nicht mal so schwer, bloß die ganzen Flow-Blocker auszuschalten ist die Aufgabe und die umgeben uns zu Massen, gerade in unserer Welt. Und es gibt so ein paar Dinge, die einfach definitiv dazu beitragen, dass kognitive Prozesse viel besser ablaufen, viel schneller ablaufen, tiefe Konzentration schneller erreicht werden kann, das gesamte System viel besser funktioniert, neuronal wie auch biochemisch, hormonell. Und diesen Zustand möchten wir natürlich aktiv möglichst jeden Tag herbeiführen. Und das ist der Hintergrund hinter diesen berühmten Routinen, auch gerade hinter diesen Morgenroutinen. Und wenn einer sagt, ja, Morgenroutinen sind Quatsch, fang einfach mal an, ich stehe auf und dann fahre ich halt ins Büro, dann muss ich sagen, okay, das ist eine Person, die sich A, anscheinend mit dem Thema noch nie wirklich beschäftigt hat und wenn, dann B, es nicht verstanden hat. Generell sollte es so sein, dass du als Unternehmer für dich selber am Morgen diese Zeit einbaust, die du brauchst, um dich ready zu machen für den Tag. Und wer manisch aus dem Bett springen muss, um dann so schnell wie möglich ins Unternehmen zu fahren, der ist bereits in einer Situation, in der er nicht sein sollte als Unternehmer. Denn als Unternehmer ist deine letztlich Hauptaufgabe, ich will nicht sagen einzige Aufgabe, aber die Hauptaufgabe ist es, dich um deine Leute zu kümmern. Und damit meine ich nicht das, was fast alle machen, Micromanagement, die zu gängeln und zu gucken, machen sie alles richtig und überall nachzukontrollieren und nachzuspüren und dir zu sagen, wie sie es machen sollen und überall die Finger drin zu haben und deswegen den ganzen Tag beschäftigt zu sein, sondern dafür Sorge zu tragen, dass alles im Unternehmen so aufgesetzt ist, dass alle haben, was sie brauchen, damit sie gemeinsam zusammen die besten Ergebnisse erzeugen können. Und ansonsten hast du da nichts zu tun in den Abteilungen. Ja, das ist dieses Bild, was die meisten einfach immer noch nicht sehen können. Ich will es mal so sagen. Und glaube, die meisten auch wirklich nicht verstehen können, dass das die echte Realität von Unternehmertum ist. Weil jeder so dran gewöhnt ist, überall involviert zu sein, den ganzen Tag quack, 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 quack. Überall die Finger drin zu haben, überall rein zu quatschen, mit jedem reden zu müssen, jedes Problem lösen zu müssen, jede Entscheidung treffen zu müssen. Das sollten alles deine Leute machen. So funktionieren die besten Teams, die besten Unternehmen auf der Welt. Und deine Aufgabe ist die Koordination, die Vision, die Systematisierung, solche Dinge. Und das ist eben alles Teil davon, dafür zu sorgen, dass die Leute alles haben, was sie brauchen. Zudem solltest du, wenn du kleine und mittelständische Unternehmer bist, diesen unglaublichen Vorteil nutzen, dass du die Möglichkeit hast, zu quasi allen deinen Mitarbeitern, bis natürlich zu einer bestimmten Größe, persönlichen Kontakt und eine persönliche Vertrauensbeziehung aufzubauen. Und da ist ja das wirkliche Gold vergraben. Das ist der absolute Kaviar. Wenn du das hinkriegst, dann hast du einen Laden wie sonst keiner und alle werden dich drum beneiden. Das ist deine eigentliche Aufgabe. Das heißt, wenn dein Tag so knapp gestrickt ist, dass du für dich selber und gerade auch für gute Routinen, die dir dienen, vermeintlich mutmaßlich keine Zeit hast, dann stimmt es woanders nicht. Dann dokterst du einfach nur an Symptomen rum. Ja? Also das einfach nur mal hier als Reminder. Du solltest deinen Tag so strukturiert haben, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du in deinem Unternehmen, deinem Büro, wo auch immer ankommst, maximal gut vorbereitet bist. Und dafür braucht es Zeit, gerade am Morgen, auch um sich vorzubereiten auf den ganzen Wahnsinn da draußen, ja, um den sozusagen die Schutzschilde hochzufahren und um eben auch tatsächlich hormonell, neuronal und biochemisch in die Situation zu kommen, dass du dich jetzt all diesen Herausforderungen auch wirklich gut stellen kannst. Und es ist einfach so, das Spiel wird immer im Training gewonnen. Preparation is the key. Und wer diesen Podcast kennt, meine Inhalte kennt, der weiß, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Fan von militärischen Spezialeinheiten. Warum? Weil die alle so cool sind und so tolle Sachen machen? Nee, weil die all diese Dinge wie Leadership zum Beispiel und Vorbereitung und so weiter extrem gut verstanden haben, weil die davon leben, wörtlich. Die haben alle Lektionen mit Blut bezahlt. Deswegen verstehen die inhärente ultimative Wahrheit in diesen Dingen. Und die sind deswegen so gut, weil die über 80% der Zeit in Vorbereitung verbringen. Und Vorbereitung heißt nicht ständig nur irgendwie Gefechtsdrills oder körperliches Training, sondern auch mental. Ja? Und auch da gibt es immer noch Defizite auszuräumen, weil zum Beispiel die Navy SEALs sind im Bereich Schlaf und Recovery, also Pause zu machen und den Körper wieder sich herstellen zu lassen, nicht besonders gut. Das ist eine Mindset-Geschichte. Die sind halt so extrem getrieben, dass du die Schiene nicht dazu kriegst, mal eine Auszeit zu nehmen. Gibt es in Unternehmerkreisen auch sehr viel. Ja, diese Workaholics, sagt man dazu. Das ist natürlich auch eine ganz uncoole Geschichte und das vermindert einfach Performance. Aber auch da werden die immer besser, ja, diese Spezialeinheiten, Jungs. Und wir können uns davon einfach eine Menge abschauen. Und es ist einfach so, die Vorbereitung ist das, was am Ende gewinnt. Also wer sich nicht wirklich vorbereitet, der geht einfach schlecht in die Situation hinein. Der geht schlecht in diesen Alltagskampf hinein. Und Leute, ich sage es immer wieder, Business ist wie Krieg. Du bist auf dem Schlachtfeld. Du musst auf den Kampf vorbereitet sein. Du solltest mental und am besten auch körperlich wirklich sehr gut präpariert sein, wenn du morgens startest. Und wenn man irgendwie da so halb schlaftrunken in den Tag hineinstolpert und bis mittags fast braucht, bis man richtig aus dem Knick kommt, weil man eben nichts dafür getan hat, dass das System richtig vorbereitet ist und richtig hochfährt, sondern allenfalls der Stress der nächsten Probleme dich aufweckt, ja, weil jetzt das Adrenalin hochgeht, ist keine gute Idee, weil spätestens nach dem Mittagsfenster merkst du, wie deine Energie komplett in den Keller geht und du nur noch hoffst, dass du den Tag irgendwie rumbringst. Und das ist ja die typische Situation, in der fast alle Unternehmer sind. Also wäre es doch ganz nett, irgendwie ein Toolkit zu haben, irgendetwas zu haben, mit dem man diese Zustände umgehen kann. Morgens wirklich mit Energie und absoluter Klarheit und Wachheit in den Tag hineinstarten kann, mit einer ganz klaren Struktur, die natürlich dazugehört, aber das würde ich isoliert betrachten. Und dann systematisch durch den Tag geht, ohne ständig diese Überlast vor sich herzuschieben, weil eben nicht wirklich was systematisiert ist und es keine echten Strukturen gibt und weil es vor allen Dingen keine echte Kultur gibt, kein echtes Leadership gibt, sondern weil es eben dieses Micromanagement gibt, weil es dieses Misstrauen gibt, weil die Leute nicht in Ruhe gelassen werden, weil und dann musst du eben auch überall hinterher sein, weil du hast ihnen ja beigebracht, die können es alleine nicht. Ne? So, da dreht sich dann dieses Kreis. Also das ist der eine Aspekt, der spielt natürlich eine Riesenrolle. Und für alle, die sich möglicherweise die Frage stellen, ja, das sind genau die Dinge, die ich in der Rising King Academy lehre. Das ist das, was so gut wie kein Unternehmer beherrscht. All diese Dinge nicht, leider. Und das ist nicht von oben herab, sondern das ist meine Erfahrung über viele Jahre und aus vielen, vielen Unternehmercoachings. Und das ist aber das, was wir brauchen, was dann am Schluss genau zu dem Zustand führt, was ihr ja alle gerne hättet, nämlich ein Gefühl von Freiheit, von auch Zufriedenheit. Dieser ganze Stress ist weg, die Überforderung ist weg, diese Selbstzweifel sind weg, Selbstwertgefühl geht hoch, es funktioniert, die Leute wollen endlich auch wirklich arbeiten. Das Vertrauen wächst an. Es fühlt sich einfach tierisch geil an. Leadership ist der beste Job. Ist ein harter Job, aber ist der beste Job meiner Meinung nach, den es gibt. Und wer ein Unternehmen führt, der muss Leadership einfach beherrschen. Und das musst du über lange Zeit trainieren. Und du musst es wirklich lernen. Es ist wie ein Ausbildungsberuf. Aber gute Nachricht, es ist eben erlernbar. Und all diese Dinge gibt es systematisiert, strukturiert, ganz strategisch aufeinander aufbauend in der Rising King Academy und in meinen Trainings. Und wenn das für dich interessant klingt, dann gehst du auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir direkt einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Und dann gucken wir, ob es für dich passt. Es ist eine tolle Community von Männern, von Unternehmern, die eben alle genau diese Dinge in ihrem Leben wollen, die ein besserer Mann, ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, ein besserer Unternehmer, ein besserer Teamkollege, ein besserer Leader sein wollen. Und das ist genau das, was ich sehr gut kann, diese Dinge zu vermitteln und Männer dort hinzubringen. So, jetzt bleibt die Frage, naja, was wäre denn sinnvolle Morgenroutine? Also man kann das komplett übertreiben. Ja, ich habe von Coachings gehört, da gibt es, glaube ich, 17 tägliche Routinen, die du dann kompliziert in einem Excel-Sheet abarbeiten sollst. Das ist ja völliger Nonsens. Routinen sollen dich unterstützen und beflügeln und nicht den halben Tag in Anspruch nehmen. Das ist ja kompletter Quatsch. Und es müssen auch nicht alle Routinen in der Früh ablaufen. Ja, das habe ich früher auch lange Zeit geglaubt, weil ich es auch so gelernt habe. Und für manche ist das auch völlig super so. Aber am Ende gilt, du musst deine Routinen für dich anpassen, wie sie am besten für dich funktionieren. Für mich funktioniert es nicht, wenn ich alle Routinen gleich am Morgen verarbeite, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel Journaling, also meine Gedanken aufschreiben und so weiter, mache ich entweder zwischendurch, wenn ich gerade so ein Flash habe, oder ich mache es halt am Abend, um den Tag Revue passieren zu lassen. Man kann es natürlich auch am Morgen machen, dann kann man den vorherigen Tag verarbeiten, whatever. Es gibt so, ich würde mal sagen, vielleicht 2-3 Dinge, die ich morgens für wirklich unverhandelbar halte, weil die dich für den Tag vorbereiten, weil sie dein Gehirn vorbereiten, deinen Stoffwechsel vorbereiten. Und das sind nun mal wissenschaftliche Fakten. Das sind neurowissenschaftliche, neurobiologische und hormonelle Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ist alles doof, ich mache das halt so wie immer. Ich drücke 3-mal Snooze und gucke dann, dass ich irgendwie schnell ins Büro komme. Cool, mach's. Willst du optimal performen? Willst du optimale Ergebnisse? Willst du auch mal das Gefühl haben, der Nebel ist aus deinem Kopf weg? Dann machst du was anderes. Ja? Und was gehört dazu? Also erstens, steh auf, wenn der Wecker geht. Drück nicht diese scheiß Snooze-Taste. Ja? You snooze, you lose. Also ich bin nicht der Meinung, dass das stimmt. Aber es ist einfach so, dieses Wegdämmern verschlechtert diese Stoffwechselprozesse, diese chemischen Prozesse im Gehirn und du wirst Müdigkeit mit in den Tag hineinschleppen. Sondern Wecker geht, zack, Augen auf, ja, am besten gleich rausgucken, ja, in eine natürliche Lichtquelle, ist im Winter ein bisschen schwierig, aber dann hilft auch einfach Licht anmachen und wirklich hell und dann raus, den Körper bewegen. Ja. Es gibt so 1-2 gute Gründe, dass man noch ein bisschen mehr Zeit im Bett verbringt möglicherweise, ja, gerade wenn du nicht alleine schläfst und das ist auch völlig in Ordnung, aber danach wird er direkt aufgestanden. Der Kreislauf sollte dann eh schon in Schwung sein. Ja? Und für alle, die sich fragen, wovon ich gerade spreche, von Sex natürlich. Guten Morgen Sex ist eine geile Geschichte, ist eine gute Geschichte, das bringt dich richtig auf Touren. Ein bisschen schwierig, das zu einer Routine zu machen, weil du eben jemanden dazu brauchst. Ein Handjob in der Früh meine ich damit nicht. Aber wie gesagt, also das ist ein Grund, noch ein bisschen im Bett zu bleiben, alles andere nicht. Ganz einfach, alles andere nicht. In der Früh gehört definitiv Bewegung dazu. Und das muss nicht das ultra brutale, harte Workout sein. Wenn deine Workout-Zeit am Nachmittag ist, weil du dich da besser fühlst, weil du besser performen kannst, cool. Trotzdem brauchst du in der Früh Bewegung, um deinen Stoffwechsel richtig zu programmieren. Durchblutung wird besser. Auch gerade im Gehirn, es werden hormonelle Prozesse getriggert, die dazu führen, dass du einfach besser und klarer denken kannst, dass du wacher bist und so weiter. Ja, also ich würde empfehlen, so 15-20 Minuten Bewegung. Das kann zügiges Marschieren um den Block sein. Ich mache das natürlich routinemäßig. Ich habe einen großen Hund. Das ist eine Laufhundrasse. Der muss so seine paar Kilometer am Tag machen. Und deswegen gibt es in der Früh gleich eine Runde Rucking oder Rennen mit Gewichtsweste, also Rucking ist einfach Marschieren mit Gewicht. Ja, das kann ein Rucksack sein, ich nehme eine Gewichtsweste, das ist obligat seit Jahren für mich, 365 Tage im Jahr bin ich morgens draußen und es gibt knapp 2 Meilen Rucking oder Running eben. Ja, ich wechsle das ein bisschen ab. Ich renne nicht jeden Tag mit der Weste. So. Danach bin ich wach. Kreislauf ist oben. Ich bin fit. Mein Gehirn läuft auf Hochtouren. Perfekt. Völlig egal, was du machst. Bodyweight Workout. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn die Leute mir mit Yoga kommen, weil in aller Regel ist Yoga halt so eine extrem weichgespülte, einschläfernde Geschichte. Die Leute glauben ja, Yoga wäre dafür da, um flexibler zu werden. Das ist auch nicht richtig, das ist ein Nebeneffekt. Also es sind diese Verballhornungen östlicher Denkweisen hier im Westen, das ist ganz furchtbar. Und die meisten nutzen Yoga einfach als Ausrede dafür, dass sie sich nicht wirklich anstrengen müssen. Punkt. Ja. Also Yoga kannst du gerne machen als Abschluss. Ein Training ersetzt es nicht. Und ein paar Mal pro Woche, also mindestens 4-mal pro Woche, sollte es schon richtig anstrengend sein. Wie gesagt, muss nicht unbedingt in der Früh sein, kann man aber gleich nutzen dafür. Punkt ist, Bewegung in der Früh, Kreislauf in Schwung bringen, Puls mal hochtreiben, vielleicht auch ein bisschen schwitzen, wäre auch nicht verkehrt, sollte unbedingt Teil einer Morgenroutine sein. Du startest einfach komplett anders. Und der zweite Punkt, den ich für unverhandelbar halte, ist vielleicht 10 Minuten sich Zeit nehmen, Langeweile zu spüren. Ja? Nenn es Achtsamkeitstraining, nenn es einfach Denkzeit, whatever. Also ich mache das sehr gerne, dass ich einfach, es gibt keine Ablenkung, ich bin wach, es muss keine Meditation sein, sondern ich gebe mir einfach Zeit, meine Gedanken fließen zu lassen, vielleicht auch ein bisschen zu ordnen. Finde ich extrem wichtig. Man kann sich auf den Tag schon mal einstimmen. Es geht nicht darum, gleich über die Probleme von gestern nachzudenken, das meine ich damit nicht, sondern einfach die Gedanken mal laufen zu lassen. Und es ist ganz spannend, was dann passiert, wenn man das regelmäßig macht, weil wenn du dich eben nicht auf deine Probleme und Herausforderungen konzentrierst, sondern einfach mal deinem Gehirn dabei zuschaust sozusagen, was es da so tut, dann passieren sehr spannende Dinge. Und wie gesagt, man kann das als Meditationszeit nutzen, aber erwarte bitte nicht, dass die Meditation dazu führt, dass irgendwie großartige Dinge jetzt passieren. Sondern so eine Phase dient einfach dazu, ein bisschen mehr Bewusstsein für sich selbst zu kriegen. Und tatsächlich lässt sich das auch sehr schön zeigen, wie sich Hirnströme in solchen Phasen verändern. Das ist nicht nur bei der Meditation so. Meditation kann auch in Bewegung passieren zum Beispiel. Also man muss nicht immer nur da sitzen und die Augen geschlossen haben und so. Sondern letztlich geht es ja einfach darum, mal ein bisschen Feeling für sich selber zu bekommen. Auch für die eigenen Gedanken. Und passt zum Beispiel wunderbar genau nach der körperlichen Belastungen, einfach kurz diesen Break zu haben, aus dem Fenster zu gucken, eine Wand anzugucken, von mir aus die Augen zu schließen, aber schlaf nicht wieder ein dabei. Ja, einfach dem Gehirn mal Zeit zu geben, kreativen Output zu bringen. Ich hab viele meiner besten Ideen in diesen Phasen, weil ich mir einfach die Zeit gebe, auch diese morgendliche Ruhe zu nutzen und da ist dann nichts. Ja, also wir subsumieren das einfach mal unter dem Begriff Achtsamkeit. Achtsamkeitstraining kann so viele Formen annehmen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil am Morgen. Also Bewegung, sagen wir mal 10 Minuten Achtsamkeit, wie auch immer du das machen willst, ohne Erwartungshaltung, dass du danach magische Fähigkeiten erlangst, wie das manche offenbar haben und glauben, jetzt hätten sie weniger Stress, weil sie in der Früh meditieren. Das ist nicht so. Das ist keine Pille, ist kein Medikament, ja? Sondern es ist ein Mosaiksteinchen in dieser Flow-Geschichte, wenn du maximalen Fokus haben willst. Und eine dritte Sache, die du unbedingt tun solltest, einfach aus medizinischer Sicht, ist mindestens ein großes Glas Wasser trinken als erstes in der Früh. Denn wir sind über Nacht in der Regel trocken gelaufen, wir haben ungefähr 6 bis 8 Stunden nichts getrunken. Und brauchen jetzt Flüssigkeit, um in den Tag zu starten, um uns auch tatsächlich zu reinigen. Ja, die Niere braucht Material, um Giftstoffe auszuscheiden. Der Zusammenhang zwischen ausreichender Flüssigkeitszufuhr und kognitiven Fähigkeiten ist schon sehr lange bekannt und gut dokumentiert. Und alleine ausreichend Wasser zu trinken, auch über den Tag, führt einfach dazu, dass du besser denken kannst und wacher bist. Ja, das wären so 3 Dinge, die ich in der Früh auf jeden Fall tun könnte. Optional kommt dazu Kälteexposition, das mag ich sehr, sehr gerne. Also morgens direkt Licht, am besten Tageslicht zu haben, ist toll. In der Früh direkt eine Kälteexposition zu haben, das kann ein Eisbad sein, das kann ein paar Minuten kalt duschen sein. Das kann in den kalten Monaten auch in leichter Bekleidung für 30, 40 Minuten rauszugehen sein. Das mache ich überwiegend dann in der Jahreszeit. Hat auch extrem positive Auswirkungen. Biochemisch kriegst Dopamin, kriegst Noradrenalin. In moderaten Mengen, dass es dich genau so auf Temperatur bringt sozusagen. Ja, also das sind extrem nützliche Dinge. Gleichzeitig führst du ein bisschen aus der Komfortzone raus. Morgens, ja, ein bisschen müde, noch ein bisschen kuschelig, ja, warm halten und so. Nee, einfach da mal raus. Ja. Die Bewegung, sich jetzt anstrengen, es ist kalt, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache, weil auch das uns sehr viel besser denken lässt. Da passiert durch solche Dinge bereits passiert etwas, das nennt man limbische Reibung, limbic friction. Und limbic friction führt dazu, dass wir a, mehr kognitive Kapazität haben und b, dass sogar neue und stärkere neuronale Verbindungen im Frontallappen entstehen. Ja, also wir können einfach besser denken, wenn wir das regelmäßig machen. Deswegen ist es so ein bisschen doof, wenn Leute sagen, ja, so Routinen, Morgenroutinen sind irgendwie alles Quatsch. Nein, sind sie nicht. Das ist wissenschaftlich alles sehr gut untersucht und das bringt einen gigantischen Benefit. Das wäre so, als würdest du aufs Schlachtfeld gehen und einfach mal die Munition liegen lassen. Weil du meinst, du kommst doch so aus. Naja, weiß ich nicht. Ja, also definitive Vorteile einfach zu verschenken, bloß weil man eben zu bequem ist. Und das ist ja der Punkt. Leute, die Morgenroutinen ablehnen, sind einfach faul und bequem und erzählen sich gerne die Geschichte, dass sie das nicht bräuchten. So, das sind so gut wie niemals Leute, die ihren Körper richtig im Griff haben, die ihre Gesundheit richtig im Griff haben, die ihr Essen richtig im Griff haben und die ihr Stresslevel richtig im Griff haben. Was nicht daran liegt, weil sie keine Morgenroutine haben, sondern weil ihr generelles Mindset das bedingt. Ja, das sind generell Menschen, die mit Widerständen nicht so wahnsinnig viel am Hut haben, die viel über Überforderung und Überlastung reden, anstatt eben diese Dinge zu tun, die dazu führen, dass sie reduziert werden, die viel über Selbstfindung quatschen und die innere Ruhe und sich spüren können. Hey, mach ein schönes Workout, du spürst dich. Ja, also das wird alles so überdramatisiert, dieses, oh, ich muss mich wieder spüren. Ja, dann mach doch mal was mit dir. Gib dir doch mal die Chance, dich zu spüren. Einfach nur von externen Einflüssen gesteuert dahin zu strudeln, führt nicht dazu, dass du dich spürst. Das ist mal klar. Aber es ist super easy, sich selber wahrzunehmen. Nämlich zum Beispiel 20 Minuten ordentliche Bewegung, vielleicht ein bisschen Kälte, da spürst du dich auch richtig. Da merkst du auch, was in deinem Kopf passiert. Die ganzen Stories, die man sich erzählt, warum das jetzt gerade doof ist und dass man das nicht möchte. Und mi. Ja, so, jetzt weißt du. Ja, und dann gibst du dir 10 Minuten Ruhephase und lässt deine Gedanken mal fließen. Und da braucht man keine Psychotherapie dafür und was weiß ich noch alles für abgedrehte Praktiken und keine Ahnung, Familienaufstellung und Rückführungstherapien und whatever, was es da draußen gibt. Sondern mach doch mal was mit dir, mach doch mal was mit deinem Körper, mach doch mal was mit deinem Geist und zwar was wirklich anspruchsvoll ist. Anstatt einfach nur in deinem täglichen Korsett rumzulaufen, ne, hier Arbeit und alles ist immer das Gleiche und es ist zu viel und ich kann nicht und ich weiß nicht und keiner macht, was er soll und und dann zu sagen, ich bin überfordert und kann mich nicht mehr spüren. Ja, klar. Dann würde ich anfangen, was gegen diesen Zustand der Überforderung zu tun. Denn dann kannst du andere Dinge auch wieder wahrnehmen. Ist klar, wenn dein System ausgelastet damit ist, dann wird das ein bisschen schwierig. Und warum sind Unternehmer überfordert? Naja, weil sie keine gute Unternehmenskultur haben, weil sie nicht massiv in sich selbst, in ihre Persönlichkeitsentwicklung und in das Thema Leadership investieren. Denn Leadership ist das, was dazu führt, dass du den Freiraum bekommst, dass du diesen Space für dich halten kannst, dass du in der Lage bist, all diese Dinge für dich zu tun und damit eben dieses Gefühl von Freiheit und Autonomie wieder bekommst. Es ist nur abhängig von deinen Leadership-Fähigkeiten, wie dein Leben verlaufen wird. Und von deinen Gewohnheiten natürlich. Ja? Aber das sind so zwei Ebenen praktisch da drin. Das Einzige, was es ausmacht, ist das Thema Leadership. Und wer als Unternehmer nicht klarkommt, wer nicht weiterkommt, wer mit seinen Leuten nicht zufrieden ist, wer in der Überforderung ist, wer im Micromanagement ist, der hat hier das allergrößte Defizit. Und bevor du das nicht behoben hast, wird der ganze Rest niemals funktionieren. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, weil es einfach so gut dokumentiert ist über so lange Zeit, in so viel Zigtausenden von Beispielen. Denn es kann dann nicht anders werden. Weil du niemals die Dinge unternehmen wirst, die nötig sind, damit es anders wird. Und damit wird das Gefühl der Unfreiheit und der Überforderung und diesem ganzen anderen Kram, der damit assoziiert ist, für immer da bleiben, weil du nichts anderes tun kannst, als den gleichen Tag immer wieder zu wiederholen. Und das ist wirklich die große deutsche Besonderheit. Ich habe in keinem anderen Land das so in diesem Ausmaß erlebt, dieser enorme Widerstand gegen Veränderungen. Da sind natürlich nicht alle sofort jubelnd bereit, aber wenn ich mir das angucke, da ist eine Riesenschere dazwischen. In anderen Ländern, auch in Europa, wenn es darum geht, okay, pass auf, hier ist die Lösung für all diese Probleme, dann werden so viel mehr Unternehmer und Manager und CEOs hellhörig und interessiert und sind bereit, dort zu investieren, als in Deutschland. In Deutschland ist so, aha, nee, wir machen das hier weiter. Und dann holen wir uns vielleicht noch so einen Teamtrainer und irgendwie vielleicht noch einen Psychologen in die HR-Abteilung, der soll dann mit den Leuten quatschen. Und dann machen wir vielleicht Team-Events oder mal eine Party am Wochenende. Und für unsere Führungskräfte holen wir einen Führungskräftetrainer. Und dann wird das alles schon. Und all das ist dokumentierterweise komplett nutzlos bis kontraproduktiv. Es wird nichts besser dadurch. Hier und da klebt man mal ein Pflaster drauf und meint, jetzt ist es gerade besser. Und dann ist alles wieder beim Alten. Das ist die Story, die ich täglich höre. Und trotzdem trifft keiner die Entscheidung zu sagen, okay, ich will mal lernen, wie das richtig funktioniert, wie ich das wirklich von Grund auf aufziehen muss, welche Verhaltensweisen ich brauche, wie ich die trainieren kann, damit all das hier, was mich so ankotzt jeden Tag, endlich der Vergangenheit angehört. Das nur so als kleinen Tipp an der Stelle. Da ist die Lösung dafür. Und auch die tollsten Morgenroutinen werden dich am Ende nicht retten, wenn du nicht bereit bist, genau hier den größten Hebel anzusetzen. Denn wenn dein Unternehmen nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ja, dann kannst du morgens so viel Kapazität schaffen, wie du willst. Die reicht nicht. So viel Kapazität, wie die allermeisten, wie über 95% der deutschen Unternehmer bräuchten, können sie nicht erzeugen. Das ist ein Dilemma. Das heißt, es muss am anderen Ende möglicherweise was anders werden. Ne? So. Und nur so als Reminder, die erfolgreichsten Menschen, die besten Leader der Welt haben alle Morgenroutinen, meistens relativ ausgedehnte Morgenroutinen. Die Routinen setzen sich über den Tag vor, die positiven Routinen. Und die sind für die absolut unverhandelbar und auch nicht wegzudenken und sind eben ein großer Bestandteil von dem, was diese Menschen kreieren können, von ihrem Erfolg. Und alle anderen gucken zu und denken sich, oh, wie kann das sein? Ja, der hat so viel Glück gehabt, whatever. Und ich kann dir eins versprechen, auch das gut untersucht. Glück spielt eine extrem untergeordnete Rolle, wenn es um beruflichen oder geschäftlichen Erfolg geht. Glück spielt eine Rolle, ja. Manchmal muss man an den richtigen Stellen einfach Glück haben. Aber das Interessante ist, Untersuchungen aus vielen Tausend, knapp 10.000 Unternehmen aller Größen, auch von Weltkonzernen, überall gibt es Glück und Pech. Und die langfristig erfolgreichsten Unternehmen der Welt, die langfristigen Gewinner, haben diesen Erfolg jedes Mal in Phasen begründet, wo sie Pech hatten. Nicht, wo sie Glück hatten. Denn alle haben irgendwo mal Glück. Und dann geht es halt einmal da lang oder da lang. Ja, es ist, die Wege verzweigen sich ja. Und am Ende kann man immer was Positives daraus mitnehmen, aus einer glücklichen Wendung. Aber was getan wird, wenn es nicht gut läuft, entscheidet über den langfristigen Erfolg. Und da sind wir direkt im Thema Leadership. Denn die allerwenigsten sind in der Lage, wenn es schlecht läuft, Klarheit zu bekommen, nüchtern Fakten zu betrachten, zurückzutreten, Abstand zu kreieren, zu analysieren, mutige Entscheidungen zu treffen, ordentlich zu planen, Risiken zu analysieren und dann weiterzugehen und vor allen Dingen weiterzugehen. Ja, das sind alles Elemente von Leadership. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann killt dich irgendwann eine Phase, wo es nicht so gut läuft. Und du siehst es gerade jetzt. Ja, die Insolvenzen laufen jeden Tag. Wen wundert's? Wir hatten jetzt ein paar Jahre Chaos und so gut wie keiner hat was draus gemacht. Ist sehr, sehr schade, weil es so Phasen sind, wo man eben sich genau um solche Dinge kümmern kann. Ja, und auch kümmern sollte spätestens. Und was passiert ist Resignation und sich auf die Seite rollen und sagen, ist ja sowieso alles doof und können wir nicht. Was garantiert momentan für diesen Wirtschaftsstandort noch nicht real ist. Die Bundesregierung arbeitet dran, das so werden zu lassen. Aber wir gucken mal, wo das Ganze hingeht. Und irgendwann wird es auch wieder anders werden. So, das war jetzt deutlich vom Thema Routinen weg. Aber es sind so ein paar Gedanken, glaube ich, die ganz wichtig sind in dem Zusammenhang, weil es mir darum geht, klar zu machen, Morgenroutine ist kein magisches Tool. Und die Morgenroutine ist nicht das Mittel, um den Krieg zu gewinnen. Sondern die Morgenroutine ist ein Element, wenn es darum geht, wirklich den Tag produktiv, effizient, nicht nur effektiv, sondern effizient und wirklich in tiefer Konzentration verbringen zu können, in tiefen Konzentrationsphasen. Ja, du kannst den ganzen Tag im Flow sein, sondern ein paar Stunden am Tag mit Pausen dazwischen. Und das ermöglicht tatsächlich Performance-Steigerungen von mehreren hundert und in aller Regel sogar mehreren 1000%. Und das ist kein Blabla, sondern auch das ist wissenschaftlich gut untersucht und es ist nicht mal was Besonderes. Sondern es ist einfach, diese Fähigkeit, die unser Gehirn hat, optimal zu nutzen, führt dazu, dass die Ergebnisse so viel besser sind. Denn die allermeisten Menschen nutzen schrecklich wenig Kapazität und deswegen sieht es so aus, als wäre der Gewinn so unglaublich groß. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen täglich ihre Kapazität ja mehr oder weniger aktiv um ein erhebliches Maß verringern. Und deswegen sieht es am Schluss so aus, dass ein wirklich gut funktionierendes Gehirn also was ganz Außergewöhnliches tut. Das ist so nicht. Ja, das ist so ein bisschen die Perspektive da drauf. So wie Biogemüse eigentlich ganz normales Gemüse ist, nämlich ohne jede Menge Gift drauf gekippt, aber du musst extra bezahlen, was angeblich besonders ist. Das Standardgemüse mit Toxinen und Pestiziden und so weiter. Das ist das nicht normale Gemüse. Aber man hat uns erzählt, das ist normal, das andere ist speziell. Und so ist es ja auch. Volle kognitive Kapazität zu haben, sollte normal sein. Ist es nicht, deswegen sieht es aus wie Magie oder ausgedachte Zahlen für Marketingzwecke, wenn man über solche Kapazitätssteigerungen spricht. Aber die sind nun mal real. Wenn das Ding einfach mal so funktionieren darf, wie es vorgesehen ist. Und ein erheblicher Teil da drin ist eine gute Morgenroutine, die einfach dein System auf allen Ebenen physisch und natürlich auch mental, aber vor allen Dingen physisch richtig gut vorbereitet. Und wenn du das noch mit einem ordentlichen Mindset und Disziplin und so weiter kombinierst, dann bist du am Ende unschlagbar. So, also Morgenroutinen in meiner Welt Pflicht, nicht verhandelbar. Wer es nicht machen will, der lässt es, aber dann beschwert euch nicht, wenn es für euch nicht so funktioniert, wie ihr das gerne hättet. Ja, und lebt damit. Ganz einfach. So, Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Bodybuilding, Balance und Business hast du keine definierte tägliche Routine, die dazu führt, dass du in diesen Bereichen Fortschritte machst? Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.